Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, bis jetzt haben wir noch nicht so viel direkt von der Luisa gesprochen, aber jetzt wollen wir das doch tun. Es gibt ja sehr viele Parallelen, wie ich schon vorhin angedeutet habe. Marie de Valais zum Beispiel und Luisa Picaretta. Es ist ja bei allen Heiligen so, der Wille Gottes, das kann ja nicht so weit auseinandergehen. Nur ist der Grad der Vereinigung verschieden. Bei Luisa ist das ein ganz anderer Grad der Vereinigung, wo wir den universellen Akt kennen und ihn aufnehmen. Jetzt haben wir gerade in der Pause sowas gesprochen, sowas Schönes. Jetzt ist mir entfallen, aber das wäre jetzt erwähnenswert gewesen. Im göttlichen Willen. Es hat einfach eine ganz andere Dimension. Vorher, da beten wir um das Reich des göttlichen Willens. Wir sehnen uns ja alle danach. Und jetzt treten wir ein in diesen ewigen Akt, der im Himmel regiert und im Himmel alle belebt, die Engel und die Heiligen. Und jetzt bilden wir das ab. Wir handeln genau so wie die Engel und die Heiligen im Himmel, nämlich im göttlichen Willen. Wir handeln ewig und universell. Das heißt, jeder Herzschlag und jeder Atemzug hat ewige Wirkung. Jeder Herzschlag ist ein ewiger Akt. Wenn wir das Gebet der Wiedergutmachung beten, ist so ein Fallbeispiel jetzt. Wenn wir das heute beten, das bleibt ewig im Akt. Wenn wir es morgen noch einmal beten in Eisenberg, dann bleibt das von morgen. Das ist ein ewiger Akt, der ewig im Akt bleibt. Und so kommt immer was dazu. Und so bilden wir dieses Leben des Himmels auf Erden ab. Und es sind eigentlich wir, und es können nur wir sein, es können nicht die anderen Seelen sein, die den göttlichen Willen nicht kennen, sondern wir sind es eigentlich, in denen der göttliche Wille das Reich auf Erden vorbereitet. Und mehr noch, er wird es auf die Erde bringen durch uns. Es kommt, es kann nicht anders kommen als durch uns. Jesus hat Luisa diese Gabe offenbart. Wir haben jetzt Kenntnis von dieser Gabe. Es sind leider nur wenige, immer noch relativ wenige, die diese Gabe annehmen. Aber jetzt sind es nur wir. Es gibt keine anderen. Gott hat keine anderen als uns, um diese Gabe, also sein Reich auf die Erde zu bringen. Es heißt ja, man muss die Gabe besitzen, damit man wirklich das Recht hat, um die Gabe bitten zu können. Das ist auch in den Schriften von Luisa irgendwo fest. Das habe ich vor kurzem wieder gelesen. Nur jemand, der die Gabe besitzt, hat eigentlich das Recht, um sein Reich zu bitten. Und das ist unser Auftrag. Das ist ein gewaltiger Auftrag. Weil es von uns abhängt, wann es kommen wird. Dass es kommt, das ist sicher. Aber jetzt hängt es von den Seelen ab, die im göttlichen Willen leben, wann es kommt. Und so persönlich habe ich diesen Eindruck, eben jetzt haben wir so viel mit Luisa uns beschäftigt, und das tue ich ja auch weiterhin. Aber jetzt diese Verbindung mit Eisenberg, für mich ist dieser Eindruck, dass das Reich jetzt um einen ganz großen Schritt noch näher gerückt ist. Weil wir haben die Ausbildung bekommen. Wir haben die Schriften studiert, wir haben uns hineingearbeitet. Wir müssen da alle hineinwachsen, dass das Leben des göttlichen Willens in uns Gestalt gewinnt und wirklich sich entfalten kann. Und jetzt sind wir da in ein neues Stadium eingetreten sozusagen. Die Ausbildung ist so weit vorangeschritten. Wir sind da das so weit hineingeführt worden, dass es jetzt daran geht, die konkreten Schritte, das heißt einfach die Durchführung dessen, was wir vorher gelernt haben, jetzt wird das durchgeführt. So habe ich diesen Eindruck. Und das ist eben mit Eisenberg, durch Eisenberg. Da kommt morgen mehr, aber Eisenberg ist eben dieser Schlüssel. Der Engel hat das Kreuz vom Himmel, das Kreuz ist vom Himmel herabgekommen, in den Boden hineingezeichnet. Es wurden dort dieselben Worte gesagt wie in Fatima, nur ausführlicher und noch dringender, weil das Kommen Jesu noch viel näher ist als 1917. Jetzt war 100 Jahre Fatima. Fatima wurde nicht ernst genommen, das ist auch bei den Schriften, bei den Botschaften der Mutter Lex ganz deutlich, wird das wiederholt gesagt. Fatima ist leider nicht umgesetzt worden, nicht ernst genommen worden. Jetzt ist der Himmel nicht nur in Eisenberg, sondern vorher an verschiedenen anderen Orten erschienen, hauptsächlich die Mutter Gottes, und hat dort versucht, wach zu rütteln. Ich würde dazu auch nehmen Heroldsbach, Garabandal und auch andere Orte. Ich weiß, dass das umstrittene Orte sind, aber es ist mein persönlicher Eindruck, kann ich nur sagen, dass, da kann ich mir nicht helfen, dass das ist alles auf einer Linie. Es ist immer diese Sorge des Himmels, diese liebende Sorge, das Reich kommt. Es ist nicht aufzuhalten. Und jetzt, man, wenn die Menschen werden sich nie, es ist immer Ablehnung, Ablehnung, fast immer Ablehnung. Da kommt es nie so weit. Wenn Gott warten würde, bis wir uns alle bekehren, das anscheinend lässt sich das nicht machen. Jetzt muss er einfach mit diesem Gericht, es wird die Warnung, mit dieser Warnung beginnt die Glorie sichtbar zu werden, der glorreiche Christus zu erscheinen. Und das muss sich dann unter Schrecken vollziehen, weil es anders einfach nicht geht. Das ist ein Schmerz für den Himmel, aber es ist nicht anders möglich. Ich erzähle euch jetzt etwas von Luisa, diesen Unterschied zwischen der Erlösung und der Heiligung. Das durchzieht irgendwie diese Vorträge, besonders dieses Seminar. Morgen geht es nämlich auch darum. Fatima und Eisenberg ist noch nicht der göttliche Wille in seiner Enthüllung, sondern Fatima und Eisenberg haben viele Geheimnisse. Sie haben hauptsächlich das eine Geheimnis, nämlich den göttlichen Willen, der sich da offenbaren will. In Fatima ist nicht direkt die Rede von Leben im göttlichen Willen, auch in Eisenberg nicht, aber es ist dieser göttliche Wille, der da durchschimmert, möchte ich sagen, und nur darauf wartet, sich offenbaren zu können. Das ist die letzte Vorstufe, der letzte Vorhang, könnte man sagen. Fatima und von da an Eisenberg, das ist die Zeit, wo praktisch nur mehr ein ganz dünner Vorhang vor dieser Offenbarung des göttlichen Willens hängt. Und Gott zieht diesen Vorhang jetzt immer mehr auseinander für uns. Und Eisenberg ist dieser Punkt, wo es ja so viel Konflikt gegeben hat, wo es so viel gekracht hat, wo ich eben auch glaube, den Eindruck habe, dass von diesem Punkt aus, dass an diesem Punkt sich wirklich der Schleier zerreißen wird, einfach. Es ist ja auch bei der Luisa die Rede, der göttliche Wille wird sich enthüllen und offenbaren und er wird die Schleier zerreißen. Es wird nichts mehr verschleiert sein. Wir werden Gott mit eigenen Händen berühren in seiner ganzen Schöpfung. Also es wird dann niemand mehr dem anderen sagen müssen, du, es gibt einen Gott, du musst an Gott glauben. Wir müssen dann nicht mehr einander aufklären. Schau, pass einmal auf, es gibt einen Gott, sondern jeder wird das selber einfach erfahren. Da braucht man keine Aufklärung mehr, sondern das wird so offenbar, so offensichtlich sein für jeden Einzelnen, dass er keine Aufklärung mehr braucht. Wir werden Gott mit Händen greifen, so sagt Jesus zu Luisa. Und ja, solange dieser Schleier noch darüber liegt, über den göttlichen Willen, leben wir im Reich der Erlösung, so könnte man es eben sagen. Die Erlösung ist ja die Vorbereitung, die Vorstufe auf das Fiat der Heiligung. Da ist noch der Schleier drüber, über dieses eigentliche, dieses letzte Geheimnis. Und wenn ich jetzt von dem letzten Geheimnis rede, dann komme ich jetzt auf die Offenbarung nach Johannes. Da gibt es auch mehrere Stellen, wo es heißt, das Geheimnis Gottes wird sich vollenden. Die Zeit ist sozusagen die Zeit ist zu Ende. Da gibt es eine Stelle im 7. Kapitel, glaube ich. Da geht es um diesen Engel, der mit einem Fuß auf der Erde, mit dem anderen auf dem Land, auf dem Meer steht. Das kleine Buch in der Hand, das ist meines Wissens das Buch der Abrechnung, das Buch des Gerichtes. Steht nicht in der Offenbarung, aber meines Wissens ist das gemeint. Und der Engel ist, glaube ich, Sankt Gabriel. Es ist der Engel eben, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Und das ist ein Hinweis auf den göttlichen Willen. Er bringt uns den göttlichen Willen. St. Gabriel ist dieser Engel, der den göttlichen Willen so bringen wird, dass durch ihn eben der glorreiche Christus offenbar werden wird. Das glaube ich. Und das ist der Moment bei der Warnung. Da ist der Moment. Da wiederholt sich das, was vor 2000 Jahren geschah, wie St. Gabriel zu Maria in die Kammer ging, plötzlich eintrat und bei ihr war und ihr das Wort brachte. So ähnlich wird es jetzt wieder sein, aber nur alles in der Glorie. Und dieser Engel erhält das Buch, er steht mit einem Fuß am Land, mit dem anderen am Meer. Das bedeutet, glaube ich, auch, das Land ist ein Bild für die Kirche, das Meer ein Bild für die Welt, für die Weltvölker. Man könnte auch sagen, die Kirche und das andere sind die Heiden. Das sind alle Völker, die außerhalb der Kirche sind. Das Meer. Der Drache trat an den Strand des Meeres. Das ist ein Bild für die Völker. Er macht sich über die Völker her. Und im Kapitel 7 von diesem Engel mit dem Buch, da heißt es nämlich, das Geheimnis, er muss weissagen über die Völker und Nationen, noch einmal weissagen. Und die Zeiten vollenden sich. Da ist so ein ähnlicher Ausdruck. Jetzt habe ich leider die Heilige Schrift nicht da, aber da muss ich morgen schauen, dass ich eine mitnehme. Liebe Maria, bitte erinnere mich dran, morgen muss ich unbedingt die Bibel, die habe ich zu Hause vergessen, die Bibel mitnehmen. Weil morgen gehe ich dann noch mehr darauf ein. Und das ist auch so ein Bild. Der Engel, der das Buch des Gerichtes in der Hand hält, das ist ja auch so ein Hinweis darauf, dass die Zeit der Gerechtigkeit kommt. Das ist die Zeit des göttlichen Willens, die Ära des göttlichen Willens. Und die Zeit läuft aus, das bedeutet, die Endzeit geht zu Ende. Die Endzeit, das ist ja die Zeit, die mit der Erlösung Christi begonnen hat. Die Endzeit, das fällt eigentlich zusammen, so gut wie, mit der Ära der göttlichen Barmherzigkeit. Vorher war das Zeitalter der Schöpfung, der alte Bund. Mit Christus kam die göttliche Barmherzigkeit, das Erbarmen, die Erlösung. Und jetzt sind wir bei den letzten Tropfen angelangt von dieser Epoche der Erlösung, von dieser Epoche der Endzeit. Und da heißt es eben in der Apokalypse, die Zeit geht zu Ende, Geheimnis Gottes wird enthüllt, es wird offenbar. Und das kommt noch einmal im Kapitel 11 der Apokalypse, da heißt es, da wird die siebente Posaune geblasen. Also die Posaunen, das heißt immer, ja, das ist eine Botschaft, eine himmlische Offenbarung. Das ist nicht so, dass da jetzt ein Engel, wie man sich bildlich vorstellen möchte, vom Himmel herabsteigt und dann in die Tuba hineinbläst. Es ist nur ein Bild dafür. Die Engel überbringen ja alles, was vom Himmel kommt. Es ist so, dass der Himmel da etwas offenbart, etwas schenkt, eine Kenntnis, eine Wissenschaft, eine Enthüllung und einen Weckruf. Eine Posaune ist ja etwas, das lautstark etwas ankündigt. Da hoppala, da heißt es aufpassen, da aufwachen, ein Weckruf. Und dieser Engel, eben glaube ich, St. Gabriel im Kapitel 7 der Offenbarung, er bringt ein solches Geheimnis. Das ist in diesem, er bläst die Posaune, es ist ein starker Posaunenstoß. Und ich glaube eben auch, dass das die Kenntnisse von der Luisa sind, der göttliche Wille. Weil der göttliche Wille ist das höchste, das größte Geschenk, was es überhaupt gibt und geben kann. Mehr kann es nicht geben, aus dem Grund, weil der göttliche Wille ist das Innerste Gottes. Da öffnet er sein Innerstes und er sagt, es gibt keine Vorhänge, keine Schleier mehr, keine Geheimnisse mehr. Er gibt uns buchstäblich alles, sich selbst ganz. Mehr kann es nicht geben. Und wir sind jetzt in dieser Phase, wo Gott wirklich schon begonnen hat, sich selbst ganz mich zu teilen. Und daher ist es auch so, dass sich das Geheimnis Gottes vollendet. So heißt es im 11. Kapitel der Apokalypse. Das Geheimnis Gottes vollendet sich und der Tempel im Himmel öffnet sich oder wird geöffnet. Jetzt weiß ich es nicht genau. Das ist eben ein Bild, der Tempel im Himmel, wenn der sich öffnet und die Lade des Bundes wird sichtbar. Die Bundeslade war das Allerheiligste für die Juden. Das ist ein Bild dafür, dass Gott sein Innerstes auftut. Die Bundeslade, das war das Innerste, verborgen im Zelt, das Allerheiligste. Und das ist eben diese Gabe des göttlichen Willens, sein göttliches Leben, sein eigenes Leben. Was soll Gott noch mehr geben als sich selbst und sein eigenes Leben? Es gibt nicht mehr. Sich selbst real. Die Heiligen früher haben die mystische Gegenwart Gottes empfangen, aber wir empfangen seine reale Gegenwart, sein reales Leben in uns. Und darum geht es jetzt Wir sind an diesem Ende angelangt, also wirklich, wo sich das Geheimnis Gottes enthüllt und offenbart. Und so, für mich ist das eben so auch jetzt gewesen, oder noch immer stärker, dass Eisenberg da eine Rolle spielt, eine ganz wesentliche, weil dieser Übergang, wo wir diesen Punkt erreichen, dass die Glorie offenbar wird, das geschieht bei der Warnung, bei der sogenannten Warnung, Erleuchtung der Gewissen. Da beginnt die Herrschaft Gottes in seiner Schöpfung ins Sichtbare zu treten. Das ist eben deshalb, sehen wir ja dann auch das Lichtkreuz. Deshalb erscheint dann auch das Lichtkreuz. Es ist die Glorie, der glorreiche Christus, der da beginnt, offenbar zu werden und zu herrschen. Und das ist auch eben diese, wo sich der Tempel im Himmel öffnet, wo alles, wo der Himmel auf die Erde kommt, wo der Himmel praktisch wie ein Buch aufgeschlagen wird. Und deshalb ist das auch der Moment, es ist ja von den 7 Siegeln die Rede in der Apokalypse, und diese 7 Siegel werden nacheinander geöffnet, und das ist ja nach der Öffnung des 7. Siegels, wo dann die Posaune geblasen wird und sich das Geheimnis Gottes vollendet, weil das Lamm alle 7 Siegel geöffnet hat. Da vollendet sich das Geheimnis. Das Buch mit den 7 Siegeln, dieses geheimnisvolle Buch, ist dann aufgeschlagen. Und das ist der Moment, wo dann die Glorie, die Frau mit der Sonne, den Sohn zur Welt bringt. Das ist der Moment von der Erleuchtung der Gewissen. Ich sehe das in diesem Bild. Aus dem Grund, weil die Frau mit der Sonne ist für mich so zu verstehen, dass die Herrlichkeit Gottes in der Kirche offenbar wird. Deshalb die Sonne, die Herrlichkeit, die Glorie, die Verklärung. Der glorreiche Christus kommt in seine Kirche. Das ist in der Geburt des Sohnes. Der Sohn, das ist der glorreiche, auferstandene Christus, wird im Schoß der Kirche geboren. Und da ist das Geheimnis vollendet. Wenn Gott, der auferstandene Christus, inmitten seiner Schöpfung erscheint. Und ich glaube auch, dass diese 7 Siegel einen Zusammenhang haben mit den 7 Fiat der Schöpfung. Gott sprach im Buch Genesis, wird berichtet, 7-mal das Fiat aus. 6-mal hat er gearbeitet, an 6 Tagen diese 6 Fiat. Und wenn er das 7. Fiat aussprach, dann er ruhte in seiner Schöpfung. Das ist ein Bild für den Sonntag. Das ist die Sabbatruhe, sagen das die Kirchenväter. Die Sabbatruhe, Gott ruht in seiner Schöpfung, da er sah, er hat alles gut gemacht, sehr gut gemacht. Und diese 7 Fiat, die sind ja verhüllt für die Menschheit. Diese 7 Fiat sind hinter den 7 Siegeln. Also ich verstehe das so, dass das Buch mit den 7 Siegeln einfach nur das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes in seiner Schöpfung bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung ist verborgen unter dem Schleier der Geschöpfe. Und das ist eben das Bild, das Buch mit den 7 Siegeln. Gott verbirgt sich, er verhüllt sich, wir können ihn nicht sehen. Unsere Augen sind gehalten, wir können die Glorie nicht sehen, wir können Gott nicht direkt erkennen. Und wenn jetzt die 7 Siegel gelöst werden, das ist so, wie wenn das Geheimnis dieser 7 Fiat, 7-mal Fiat Lux und Fiat, es werde Licht und es ist dann und das geworden, das Geheimnis der Schöpfung wird da enthüllt. Das Geheimnis Gottes, die Wissenschaft Gottes. Und dann glaube ich auch, wenn diese 7 Siegel gelöst sind und die 7. Posaune geblasen wird und sich das Geheimnis Gottes vollendet, dann läuft die Zeit aus und dann beginnt eine neue Epoche, eine ganz neue, in der dann diese Wissenschaft Gottes, die bis dato verhüllt war in den 7 Siegeln, mehr und mehr mitgeteilt wird. Im Reich des göttlichen Willens, das sagt auch Jesus zu Luisa, da sagt er, es werden noch größere Offenbarungen kommen, es wird noch viel mehr kommen. Und das, was ich an dir getan habe, kann man nur Vorspiele nennen im Vergleich zu dem, was ich an denen tun werde, die sich vom Fiat beherrschen lassen werden. Das ist, glaube ich, der 2. Juni 1930, da kann man das nachlesen. Und wir sind jetzt an diesem Übergang, also Ich glaube es wirklich, dass das Geheimnis Gottes dann, und das wird auch anfangen mit dem Erscheinen des Lichtkreuzes. Was ich euch jetzt erzähle, das kann man in keinem Buch lesen, aber ich glaube halt, dass es so ist. Wenn das Lichtkreuz erscheint, das hängt alles zusammen, das fällt irgendwie alles zusammen. Dann wird auch diese Offenbarung beginnen, dieser Wissenschaft, die Mitteilung. Und das wird sich immer mehr entfalten. Es wird zuerst nur wie ein kleines Rinnsal, wenn man an die Moldau denkt, von Smetana, zuerst ein paar Tröpfchen, dann ein kleines Rinnsal, dann ein Bächlein. Diese göttliche Wissenschaft wird immer mehr offenbart werden. Und das ist das, was vor uns liegt. Das ist die neue Ära. Das ist das Leben Gottes, das Leben des Himmels, das wir dann immer mehr abbilden können werden. Da kommen sicher noch ganz viele Dinge. Das ist die Glorie, das ist einfach nur mehr der Himmel. Das ist ganz was anderes als das, was wir bis jetzt kennen. Und ja, ich habe es eh schon auch da und dort gesagt, im Buch Ezechiel, Kapitel 47, da ist diese Beschreibung von dem Engel, der einen Messstab in der Hand oder eine Latte hält. Und er misst viermal, macht er das, jeweils 1000 Ellen. Das geht aus vom Tempel, von der Schwelle des südlichen, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe das leider die Bibel nicht mit, aus Kapitel 47. Beim Osttor oder beim südlichen Tor fließt unter der Tempelschwelle das Wasser hervor, es rieselt hervor, also ganz ein kleines Rinnsal. Und dann misst der Engel die ersten 1000 Ellen und das Wasser dort war so tief, dass es bis zum Knöchel ging. Das zweite Mal die 1000 Ellen, da geht es bis zum Knie. Das dritte Mal 1000 Ellen geht es bis zu den Hüften. Das vierte Mal 1000 Ellen, dann kann man das Wasser nicht mehr durchschreiten, man musste schwimmen. Er konnte das Wasser nicht mehr durchqueren, der Prophet Ezechiel. Und da bin ich auch innerlich gewiss eigentlich, dass das ein Bild ist für diese 4000 Jahre vom Reich des göttlichen Willens. Jesus sagt zu Luisa in einem Eintrag, das Reich wird 4000 Jahre dauern. Er war 40 Jahre auf Erden als Auferstandener, 40 Tage war er auf Erden. Und in dieser Botschaft an Luisa sagte, für jeden Tag, als er auf Erden war nach der Auferstehung, 100 Jahre. 100 Jahre. Und dann sind dann 40 mal 100 sind 4000. Und irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr, vor einigen Jahren ist mir das dann plötzlich so, wie das war wie ein Lichtstrahl. Ich lese bei Ezechiel, ich habe mich schon oft, diese Stelle hat mich so berührt, viele Jahre schon. Ich habe mir gedacht, was bedeutet das? Was bedeutet das? Und da war das auf einmal da. Das sind eben vier Abschnitte zu jeweils 1000 Jahren im Reich des göttlichen Willens. Und dieses Wasser, zuerst bis zum Knöchel, dann zum Knie, Hüften, das ist der Strom des Lebens, der fließt im himmlischen Jerusalem. Und das ist das Wort Gottes, das ist diese göttliche Wissenschaft, die da mitgeteilt wird. Und in diesen Abstufungen von 1000 Jahren gibt es da gewaltige Steigerungen, wo Gott seine Wissenschaft mitteilt. Also zuerst im Vergleich nur wenig, ne, bis zu den Knöcheln, dann Knie, Hüften, dann kann man es nur mehr durchschwimmen. Das bedeutet ein Bild, wie reich das noch anwachsen wird. Und ich sage es jetzt auch einfach, das ist auch so ein Inneres, aber ich glaube, es ist gut, wenn ich das mitteile einfach. Ich glaube, es ist auch diese Wissenschaft Mariens. Es ist die Wissenschaft, die uns da mitgeteilt wird, glaube ich, dass das ihre Wissenschaft ist. Jesus hat ja alles in ihr niedergelegt, das sagt er ja auch bei der Luisa. Er hat ihr alle Evangelien erzählt, alle Sakramente erklärt, alles, was er in der Öffentlichkeit gelehrt hat, hat er ihr vorher gesagt, im verborgenen Leben. Und deshalb sind ja auch nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt die Apostel kamen alle zu ihr, weil er ihr alles gesagt hat und sie bewahrte alles in ihrem Herzen. Sie war sie ist der Sitz der Weisheit. Sie besitzt die ganze Wissenschaft des Himmels und sie hat kein einziges Wort aufgeschrieben davon. Wir haben das Evangelium, Dann haben wir die Wissenschaft Jesu von Beda Luisa. Aber es gibt noch eine Wissenschaft, die von Maria, die ist ja auch keine andere als die Wissenschaft Jesu. Aber es gibt da eben eine Wissenschaft sicher, die noch kommt. Diese göttliche Weisheit, das ist sicher etwas ganz Neues, etwas noch Tieferes, Erhabeneres als von der Luisa. Ich will die Luisa nicht schmälern, im Gegenteil. Sie hat uns alles gebracht. Sie hat uns den göttlichen Willen gebracht. Und sie hat uns die ganzen Samenkörner, man kann sich das vorstellen, Luisa Picaretta hat alle Samenkörner bekommen. Sie spricht ja auch oft von den Samen. Die Akte sind wie Samen, die Kenntnisse sind wie Samen. Und diese Samen werden ja mal aufgehen. Sie hat die Samen bekommen und alle aufgeschrieben. Und aus all dem, aus ihren Gütern und Kenntnissen, es kommt alles von daher, was später kommt, kommt ja alles aus dem. Ne? Aus dem Samenkorn wird dann mal eine Pflanze und ein Baum. Und so kommt auch diese Wissenschaft, die noch vor uns liegt, die wir noch nicht kennen, auch aus alles von ihr aus. Es sind halt da noch, das ist alles noch verpackt in Samenform. Und das, was kommt, das wird dann, das wird sich entfalten. So wie die Pflanze wächst, Blatt um Blatt, Zweiglein um Zweiglein, Blüten, Frucht und so weiter. Und das liegt vor uns. Und in Eisenberg ist eben dieser, so glaube ich, dieser Übergang. Irgendwo an einem bestimmten Punkt geschieht dieser Übergang von der Ära der Erlösung in die Ära der Heiligung, des Fiat der Erlösung ins Fiat der Heiligung, wo das Ganze sozusagen umschlägt. Oder die Wende, der Wendepunkt. Und das scheint mir wirklich Eisenberg zu sein. Weil dort das Kreuz im Boden eingezeichnet ist und Gott verlangt, dass wir dieses Kreuz, das wir nicht sehen, das aber vom Himmel kommt und das Licht ausstrahlt, dass wir dieses Kreuz verehren und lieben und anerkennen. Und das wird es dann, das öffnet sozusagen, das bereitet den Boden. Das ist sozusagen diese gerechte Antwort, die Gott erwartet und verlangen muss. Er verlangt jetzt, dass wir dieses Kreuz, das vom Himmel auf die Erde gekommen ist, so ehren, wie es sich gebührt, damit dann das Kreuz am Himmel erscheinen kann. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir ihm diese Ehre geben. Wir brauchen nicht warten, dass die Kirche Eisenberg anerkennt. Das Kreuz wird am Himmel erscheinen, bevor die Kirche Eisenberg anerkennt, heißt es bei der Mutter Lex. Jetzt gehe ich davon aus, ich meine, der Himmel macht, wie er es beschlossen hat. Aber bei der Mutter Lex heißt es, dass das Kreuz am Himmel die kirchliche Anerkennung kommt nach der Reinigung. Ja, und das heißt so viel, die Reinigung, die tritt ja eigentlich erst mit dem Lichtkreuz in die ganze volle Endphase ein. Das heißt, das Lichtkreuz erscheint, dann kommt die Strafe und dann ist die Erde gereinigt. Und das Lichtkreuz kann aber erst dann erscheinen, wenn Gott auf Erden jetzt Seelen hat, die ihm die Ehre geben, die er verlangt. Das heißt, die das Kreuz auch in Eisenberg in der Weise ehren, wie er es erwartet. Und das ist unsere Aufgabe. Wir verehren, also wir leben im göttlichen Willen. Wir wollen im göttlichen Willen leben. Das ist und bleibt das Zentrum. Aber im göttlichen Willen, wir wollen ja das Reich des göttlichen Willens. Und im göttlichen Willen geben wir jetzt Gott die Ehre in Eisenberg. Wir verehren das Kreuz dort, damit das Kreuz von dort aus am Himmel erscheinen kann. Und das werde ich morgen vielleicht auch noch einmal sagen. Ich glaube auch, es ist mein Eindruck, es gibt auch Menschen, die Jahrzehnte in Eisenberg schon immer wieder hinfahren, dorthin gehen, um zu beten. Die sind überzeugt, dass das Kreuz dort von Eisenberg aufsteigen wird und am Himmel erscheinen wird. Das Kreuz ist vom Himmel herabgestiegen und in Eisenberg eingeschrieben worden. Es ist im Rasen zu sehen gewesen, aber es ist ja kein Rasenkreuz. Das Rasenkreuz ist nur ein Zeichen, dass es hier ist. Aber das eigentliche Kreuz ist ja, das ist himmlisch, das können wir nicht sehen. Das ist in der Erde drinnen. Und es strahlt von dort aus hinaus in die ganze Welt. Es gibt Seelen, die das sehen können, dass die Strahlen bis in den Himmel hinaufgehen. Die Strahlen gehen ins ganze Universum. Und ich selber erlebe das auch dort. Ich sehe nichts, aber ich nehme das wahr innerlich, dass dieses Kreuz das ganze Innere durchstrahlt. Und es weitet Dimensionen im Inneren, die man vorher einfach nicht gekannt hat. So nehme ich das wahr. Also natürliche und übernatürliche Zusammenhänge. Ich war jetzt zweimal dort und jedes Mal war es so, das klingt dann wieder ein bisschen ab, aber in der ersten Zeit nach Eisenberg war das so, dass so viel auf einmal wie Lichtstrahlen in mich eingedrungen ist oder aufgegangen ist, Einsichten, Erkenntnisse, Zusammenhänge. Das war so weit und so tief und so stark, wie ich es nie gekannt habe. Das kann ich nur auf das Kreuz dort zurückführen. Das Kreuz ist aus Licht und es strahlt in die Seele und in den Körper. Und es ist so, wie wenn sich da schon diese eingegossene Wissenschaft bemerkbar macht. Das ist so etwas wie, ja, die eingegossene Wissenschaft durch dieses Kreuz in Eisenberg. Und ich persönlich glaube wirklich, dass dieses Kreuz dort ist, dass es, der Himmel hat es herunter, der Engel hat es heruntergebracht und es ist da im Boden. Nach wie vor, egal was man jetzt sieht oder nicht sieht, es strahlt aus und wenn wir es ehren und verehren und lieben, dann wird es uns auch immer mehr erfassen, erfüllen, umwandeln, umgestalten, bis der Punkt erreicht ist, dass, ich glaube es auch, dass dieses Kreuz dann sich offenbaren kann, dass es aufsteigen kann, am Himmel sichtbar werden kann. Es sind Seelen, die, ich will jetzt keine Namen nennen, um sie nicht unnötig auszusetzen. Sie sind betende, treue, fromme, demütige Seelen, die sind nicht übergeschnappt, es sind normal, mit Hausverstand, so würde ich sie einschätzen. Aber die sind überzeugt, nein, das ist so, das wird so kommen, das wird so geschehen. Und nach dem, was ich jetzt zweimal da erlebt habe, dieses Innere erfasst werden und erleuchtet werden, da ist so eine Kraft, ich kann es mir auch gut vorstellen. Es ist das Lichtkreuz des auferstandenen Herrn Jesus. Es wird auf jeden Fall zu gegebener Zeit am Himmel erscheinen und Eisenberg wird da das Nadelöhr oder das Schlüsselloch sein, der Schlüssel. Der Schlüssel liegt dort in der Erde, der Schlüssel für dieses Reich. Weil wenn das Kreuz am Himmel erscheint, dann ist praktisch, das ist auch der Moment, wo der Himmel schon geöffnet ist. Wenn das Kreuz am Himmel erscheint, dann ist der Himmel offen, weil dort kommt das Licht durch auf die Erde. Und von da aus wird sich das immer mehr ausbreiten. Also, ja, es ist in Eisenberg jetzt nicht direkt der göttliche Wille so auf der Hand, aber sehr wohl hinter einem zarten Schleier. Am 12. Mai 1922, um zur Luisa zu kommen, da sagt Jesus, die Heiligkeit im göttlichen Willen bedeutet nichts Eigenes tun, sondern tun, was Gott tut. Das haben wir vorhin schon gehabt, dieses Thema. Nicht, was ich will oder was ich mir denke oder vorstelle, sondern ich tue das, was Gott tut. Ich vergesse mich selbst. Also eigentlich Fortsetzung von dem, was vorher war. Das sind neue Dinge. Aber ich habe das Gefühl, ich soll es euch sagen. Warte, ich muss einschalten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich hoffe, die Luisa möge verzeihen, wenn wir da heute jetzt gar nicht so viel von ihren Schriften. Es ist ja ständig, eigentlich ständig, sie ist ja ständig gegenwärtig und die Kenntnisse von der Luisa sind ständig im Hintergrund. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, das hat ja auch direkt mit ihr zu tun. Danke. Es ist nämlich der jüngste Tag, das ist mir auch, ich habe es dem Herrn Pfarrer gesagt und er hält das für, also er lehnt es nicht ab zumindest. Das ist für mich auch so etwas wie eine innere Gewissheit. Den jüngsten Tag, da meint man immer, ich habe es auch immer, ne? Da hört man vom jüngsten Tag, das ist der letzte Tag in der Weltgeschichte, da treten alle an und zum Gericht, zur Rechten die Schafe, zur Linken die Böcke. Und das ist der letzte Tag, heißt es ja auch. Und bei Luisa Picaretta gibt es diese Aussage, wenn wir auch im Reich des göttlichen Willens leben, der Leib wird sterben, der Tod wird nicht genommen sein, nur gibt es keine Verwesung mehr. Der Leib ruht in der Erde und dort erwartet er den Tag der Auferstehung aller. Das ist ja eigentlich der jüngste Tag. Das ist die leibliche Auferstehung. Und jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist das. Der jüngste Tag, da bin ich überzeugt, dass der eigentlich schon begonnen hat. Dass wir da schon hineingetreten sind. Das ist ein Geheimnis, das sich wie alles, was Gott schenkt, entfaltet. Also der jüngste Tag fängt auch an, ganz klein, wie alles andere. Die Gabe des göttlichen Willens hat klein angefangen. Oder sagen wir mal die Erlösung. Jesus kam auf die Welt. Er hat mit seiner Mutter sich besprochen, alles ausgetauscht. Die zwei haben es gewusst und der heilige Josef hat nicht so viel gewusst wie die beiden. Der war nicht so eingeweiht. Dann kamen die Apostel. Nach 30 Jahren hat er angefangen zu lehren. Dann sind die Apostel gekommen. Dann so diese Nachfolgenden, diese Schar, die ihm gefolgt ist. Und in den Predigten haben es dort und da was gehört und die meisten haben sie nicht lange behalten. Und dann hat sich das Christentum ausgebreitet, aber es war ein Samenkorn. Zuerst Jesus, dann Maria, Josef, dann die paar Jünger und so weiter. Ganz klein und dann wird es größer. Bei der Luisa wieder das Gleiche. Sie bekam die Gabe des Lebens im göttlichen Willen, die einzige. Dann der Priester, das steht irgendwo bei ihr, wo das Jesus auch erklärt, er fängt alles, fängt er klein an. Und dann war die Luisa mit ihrem Priester, dann ein kleiner Personenkreis um sie herum und dann ein bisschen langsam immer mehr. Und jetzt sind es schon vergleichsweise viele im Vergleich zum Anfang. Da war die Luisa mit Don Annibale und ein paar Mädchen, die Klöppelstickerei gelernt haben. Das war nicht sehr viel. Jetzt sind es schon Zigtausende und oder noch mehr. Und jetzt ist es eben mit dem jüngsten Tag, eigentlich hat es glaube ich auch was Ähnliches. Weil was ist der jüngste Tag? Bei der Luisa gibt es etliche Stellen, ihr kennt das sicher alle. Der göttliche Wille ist die Sonne, ein Bild davon ist die Sonne. Das Leben im göttlichen Willen ist ein, wird ja auch ausgedrückt, das ist das Leben in der Sonne oder selber Sonne werden. Die Seele fliegt hinein wie ein Funke in die Sonne, sie wird selber zur Sonne. Wenn sie jetzt die Gabe in Besitz nimmt, dann wird sie selber zur Sonne. Und das betrifft die Seele. Die Seele wird umgewandelt in Sonne, das heißt, sie geht in die Glorie über. Das ist nichts anderes gemeint als das, dass die ganze Seele und nichts von ihr ausgenommen, es ist das ganze Wesen der Seele geht über in die Glorie, genauso wie bei den Seligen des Himmels. Und Sonne heißt im göttlichen Willen diese ewige Sonne, diese Sonne, die kennt keine Nacht. Da wird es nie Abend, das kennt ihr sicher alle. Es gibt keine Nacht, Nacht ist immer ein Bild für die Sünde im göttlichen Willen. Sündigt die Seele nicht mehr. Das ist der ewige Tag. Und da hat es bei mir mal sozusagen Klicks gemacht. Das ist ja der jüngste Tag. Was ist der jüngste Tag? Das ist der letzte Tag. Der letzte Tag, das ist der Tag, wo es keinen Abend mehr gibt, keine Dämmerung, keine Nacht. Der hört nicht auf. Das ist ewig Tag. Und jetzt hören wir ständig bei der Luisa, der ewige Tag. Leben im göttlichen Willen, der göttliche Wille ist der ewige Tag, der letzte Tag. Das ist ein und dasselbe. Ich meine, das ist jetzt neu, sicher, aber es kann nicht anders sein, wenn man denkt. Wenn ich jetzt im göttlichen Willen lebe, auch mit der Leihgabe, ich trete ein in die Sonne und da fange ich schon an, im jüngsten Tag zu leben. Die Seele, der Körper noch nicht, die Seele. Weil Leben im göttlichen Willen betrifft zuerst einmal die Seele. Die Seele wird in die Glorie umgewandelt. Der Leib ist sicher mit betroffen, der ist Nutznießer. Aber der Leib hat noch nicht die Glorie. Bei der Luisa haben wir es ja gesehen. Sie hat die Gabe in Besitz genommen und ihr Körper hat nicht angefangen zu strahlen und zu leuchten. Und ja, sondern ihr Körper ist nach außen so geblieben, wie er war. Und das ist auch bei allen Heiligen, die die Gabe in Besitz genommen haben, die sind auch nicht in die Glorie des Leibes übergegangen, nur die Seele. Dina Bélanger beschreibt das auch in dem Buch Das Lied der Liebe, ihre Autobiografie. Das ist der Eintrag vom Februar 1925, ich glaube 22. Februar 25, wo sie das beschreibt. Heute wurde mir eine außergewöhnliche Gnade zuteil durch die Mutter Gottes, wieder bemerkenswerterweise, durch Maria. Ihre Seele war ganz umgewandelt. Sie erfuhr die Seele ganz umgewandelt. Es ist das Leben der Seligen, genauso beschreibt sie das. Unwandelbar, das Leben der Seligen. Aber der Leib blieb derselbe. Der hatte den, wie vorher, denselben Ablauf, den Tagesablauf, wie wir alle haben, diese leiblichen Notwendigkeiten, Verrichtungen, Aufgaben, Verpflichtungen. Die Seele ist in die Glorie übergegangen. Und die Seele geht da, sie wird selber zur Sonne. Das heißt, das ist der jüngste Tag. Ich lebe im jüngsten Tag, wenn ich die Gabe in Besitz genommen habe. Das ist sicher neu. Die Kirche sagt immer, das ist alles am Schluss. Aber ich glaube, der liebe Gott lässt sich das nicht gefallen, wenn die Kirche jetzt so meint, wir verstehen es nicht besser. Das ist jetzt kein Vorwurf. Es ist ja auch der jüngste Tag wirklich. Es gibt einen Moment in der Weltgeschichte, wo alles wirklich, wo nichts Stoffliches mehr übrig bleiben wird, wo wirklich alles in die Glorie eingeht. Und das ist dann wirklich der letzte Tag der Weltgeschichte, wo noch etwas Irdisches und Stoffliches existiert. Es wird einen Moment geben in der Zukunft, wo wirklich alles in die Glorie übergeht, restlos alles. Und das ist dann der jüngste Tag in der vollen Entfaltung. Aber bis dorthin geht's schon. Die längste Zeit hat er schon angefangen. Der jüngste Tag wächst und wächst und wächst, bis er sich ganz entfaltet hat. Und dann ist alles in der Glorie. Das heißt, der jüngste Tag fängt dort an, wo etwas in die Glorie eingeht. Oder jemand, besser gesagt. Und der jüngste Tag hat in dem Sinn angefangen mit der Luisa Picaretta am 7. September 1889. Da hat sie, man kann es jetzt sagen, vorher schon mit der Leihgabe, aber da hat sie die Gabe in Besitz genommen, da wurde sie selbst umgewandelt in Sonne sozusagen, ganz vergöttlicht und verklärt. Von da an ist ihre Seele definitiv unwandelbar im jüngsten Tag geblieben mit dieser Gabe. Und es kamen immer mehr Seelen in diesen Zustand. Es sind sicher nicht so wenige, glaube ich, heute, die das schon leben. Und man kann so sagen, diese leben schon im jüngsten Tag der Seele nach. Und mit dem Leib, es wächst auf der Ebene der Seele. Und mit dem Leib wird das auch, es ist jetzt vielleicht unerhört, wenn ich das so sage, aber ich kann mir vorstellen, dass es beim Leib ähnlich ist. Weil Jesus sagt bei der Luisa, es kommt beides durch den es ist ja alles durch den göttlichen Willen. Der göttliche Wille hat alles erschaffen. Die ganze Schöpfung und so weiter. Alles existiert, weil Gott es will. Der göttliche Wille bewirkt die Glorie der Seele und er wird auch die Glorie des Leibes. Also die Auferstehung der Seele und die Auferstehung des Leibes, so heißt es bei Luisa. Er bewirkt das. Weil er hat ja alles gemacht. Er hat die Sakramente eingesetzt, die Eucharistie eingesetzt. Es ist alles, was es gibt, ist vom göttlichen Willen. Es gibt ja nichts. Nichts, was es gibt, wäre nicht vom göttlichen Willen. Das ist alles durch das Wort geworden, heißt das ja auch in der Bibel. So ist auch die Auferstehung der Seele ein Werk des göttlichen Willens und die Auferstehung des Leibes wird es auch sein. Und so kann ich mir, ich muss sagen eigentlich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, dass es mit der Glorie des Leibes ähnlich sein wird. Dass da ein Samenkorn anfangen wird. Nicht ganz am Schluss, sondern vorher schon. Nicht ganz am Schluss, wo es heißt, am jüngsten Tag dann, wie es landläufig verstanden wird, dann sind alle, dann ist die ganze Schöpfung in der Glorie. Aber vorher wird das mit der Auferstehung des Leibes vielleicht auch schon ein Samenkorn geben und es ist ja eine Gabe. Das Leben im göttlichen Willen ist eine Gabe. Die Auferstehung der Seele ist eine Gabe, die Gott gibt. Zuerst einem, dann zwei, dann drei, dann ein paar, dann ganz viele und dann schließlich alle. weil die Glorie des, der Seele, die, es werden alle Auserwählten, am Ende werden alle Auserwählten die Glorie der Seele besitzen. Entweder sind sie im Himmel, das sind die ganzen Heiligen, oder sie sind auf der Erde. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Im Fegfeuer, die warten, die sind noch nicht in der Glorie der Seele. Glaube ich nicht, weil die sind, die reinigen sich. Und sobald eine Seele in den Himmel kommt, da geht sie in die Glorie der Seele über. Da ist sie nämlich gereinigt, geläutert. Vorher hat sie noch Flecken. Es ist die Glorie sozusagen noch überschattet oder verdunkelt. Vielleicht, dass man so sagen kann. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das sind Gaben. Die, ja, die Glorie der Seele ist eine Gabe, die Auferstehung der Seele, die Auferstehung des Leibes ebenso. Und ich weiß, das kann ich sicher sagen, weil das ist Lehre der Kirche. Am jüngsten Tag, wie es generell verstanden wird, gelehrt wird von der Kirche, da ist es eben so, dass die Schafe zur Rechten, die Böcke zur Linken, um ein Bild zu gebrauchen, dann sind alle, dann ist alles, was stofflich, materiell und irdisch ist, das vergeht. Es bleibt nur die Ewigkeitsgestalt. Also auf der einen Seite eben die Verklärung im Himmel von Leib und Seele oder im Reich Gottes, die Verklärung auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Verworfenen. Aber etwas Materielles gibt es ja dann nicht mehr. Beim letzten Gericht, am jüngsten Gericht, wie es heißt. Und ja, ich glaube auch, dass diese Zeit, in die wir jetzt dann hineingehen, das kommt ja auch alles in der Bibel, das wollte ich morgen dann sagen, die Zeiten der Wiederherstellung, das sind diese Zeiten der Wiederherstellung. Apostelgeschichte 3, Petrus spricht auf dem Tempelplatz, nachdem er einen Gelähmten geheilt hat, nach Pfingsten, da waren sie total mutig. Und haben gesprochen in der Öffentlichkeit und haben auch gesagt, ihr, den ihr gekreuzigt habt, der ist auferstanden und er hat ihn geheilt. Und dann spricht er nämlich davon, ihn musste freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers, weiß ich jetzt nicht genau. Und das ist ja auch bei den Propheten schon. Das möchte ich morgen dann näher ein bisschen beschreiben. Im Alten Bund, die Zeiten der Wiederherstellung. Und das ist diese ganze Ära, das Fiat der Heiligung, diese Ära vom Reich des göttlichen Willens. Da wird alles aufgebaut, wiederhergestellt. Und da, das ist eigentlich das himmlische Jerusalem, das da aufgebaut wird. Diese ganze Ära, die vor uns liegt, dieses, ja, 4000 Jahre, diese vier Abschnitte, da gibt es eine Steigerung offensichtlich in diesen jeweils 1000 Jahre, noch einmal 1000, das ist eine Steigerung. Auf jeden Fall durch diese ganze Ära wird das himmlische Jerusalem aufgebaut. Und wir wissen ja, neuer Himmel, neue Erde, das himmlische Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde herab und so weiter. Aber das wird über einen langen Zeitraum gebildet, das geht nicht in ein paar Jahren. Und ja, das ist jetzt, geht zu weit, aber so viel kann ich euch sicher sagen, dass aus meinem Innern heraus, dass da über 4000 Jahre, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich genau Kalendertage und Kalenderjahre so genau dann sein werden, kann ich nicht sagen, aber das sind Zeiten, Zeiträume, Abschnitte. Und so lange wird es dauern, bis wirklich alles in die Vollendung hineingeht. Es ist ja bei der Apokalypse auch die Rede, die tausendjährige Herrschaft, die erste Auferstehung. Dann gibt es noch einmal 1000 Jahre und dann noch einmal und dann noch einmal. Das steht nirgendwo geschrieben. Nur die ersten 1000 Jahre sind beschrieben, das tausendjährige Reich. Apokalypse Kapitel 19, Verse 4 bis 8 oder 9. Das ist die tausendjährige Herrschaft, das sind die ersten 1000 Jahre. Aber dann kommen noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und nur die ersten sind da beschrieben in der tausendjährigen Herrschaft. Die zweiten sind auch angedeutet in Kapitel 21 und folgende, wo das heißt, ein neuer Himmel, neue Erde, das himmlische Jerusalem kommt herab und wo, ja, wo das die vergängliche materielle Gestalt vergangen ist. Das heißt ja, alles vergeht in Feuer, im Feuer, Petrusbrief. Alles wird verbrannt und umgewandelt. Es wird nicht zerstört, es wird umgewandelt. Und das letzte Kapitel in der Apokalypse beschreibt dann eigentlich schon die zweiten 1000 Jahre. Das ist ein Blick hinein in die zweiten 1000 Jahre. Aber das ist die Richtung, die wir da gehen. Und das Ganze fängt an mit einem winzigen Samenkorn in der Luisa Picaretta. Auferstehung der Seele. Dann wird einmal kommen die Auferstehung des Leibes. Und die ersten 1000 Jahre, das traue ich mich auch noch sagen, ich glaube, dass das mit dem Lichtkreuz am Himmel beginnt, wo das erscheint. Das ist der Moment, wo die Ära der Barmherzigkeit aufhört, die Endzeit schließt und die Ära der Gerechtigkeit, der Heiligung, der Wiederherstellung vom Aufbau des himmlischen Jerusalem beginnt. Und da ist Eisenberg dieser Wendepunkt. Drum ist Eisenberg so wichtig. Aber eben, wir sehen selber wahrscheinlich auch, es ist der göttliche Wille eigentlich das Zentrum. Es geht immer um den göttlichen Willen. Wir gehen in dieses Reich hinein. Ja. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.